Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kid from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ja, Markus ist leider verhindert, selten, aber es kommt vor. Aber wir haben es trotzdem geschafft, einen Podcast zu organisieren, auch am Sonntag. Und dafür habe ich mal wieder einen altbekannten Gast an meiner Seite und den möchte ich jetzt recht herzlich begrüßen. Hallo Rudi.
Hallo Manu, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr und hoffe, dass wir hier schön gemütlich eine Runde über Bitcoin quatschen können. Genau, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, du musst dich heute mal in unseren Münzweg ganz entspannt mit uns oder mit mir entlanghangeln. Also es wird heute auch tief reingehen, aber natürlich nicht wie der Münzgasse, dass wir jetzt die tiefsten Tiefen erkunden, sondern wir fangen hier ganz entspannt mit einem Smalltalk an, arbeiten uns vorwärts und schauen mal, wo wir rauskommen. Aber Rudi, für alle, die dich noch nicht kennen, du warst bei uns am Anfang sehr, sehr häufig auch immer in den Münzgassen vertreten. Du hast relativ viel über die österreichische Schule schon in deiner Vergangenheit gelernt und hast dadurch auch einen guten Abholpunkt bei Bitcoin gehabt. Das zur Einordnung für euch. Hört euch die Folgen gerne nochmal an. Und Rudi, für dich hast du die Blockzeit für uns.
Ja, gerne, genau. Es müsste die 836783 sein.
Ja, kann ich bestätigen. Vielen Dank dafür. Und jetzt noch eine Sache. Wir haben es auch eingeführt. Hast du den aktuellen Bitcoin-Preis?
Da müsste ich jetzt nachschauen. Den habe ich gerade nicht offen.
Schau mal.
In Euro oder in Dollar? Wie seid ihr da aufgestellt?
Das, was deine Bemessungseinheit aktuell ist.
Okay, dann würde ich, glaube ich, den eher in Dollar nennen. Es müsste 69.700 sein circa. Also ja, so ungefähr beim vorigen All-Time-High bewegen wir uns da. Genau.
Und wie sind deine Gefühle beim aktuellen Bitcoin-Preis? Freust du dich?
Ja, also ich freue mich schon. Ich würde gern behaupten, dass es mich weniger tangiert, aber irgendwie ein klein wenig kratzt es einen dann doch auf. Also ja, ein bisschen Euphorie verspürt man schon und stellt sich ganz irrationale Preisprognosen vor und fragt sich, wo das denn alles hingeht. Und da muss man sich hin und wieder mal zurückbesinnen auf die Demut und vielleicht auch mal einen kleinen Twitter-Entzug machen. Aber ein klein wenig euphorisch macht es mich schon, gebe ich schon zu.
Ah, okay, das ist schön. Endlich mal wahre Worte hier. Ne? Wir sagen ja immer wieder, der Preis interessiert dann doch viele. Es ist ein Zeichen, ne? Es ist ein Zeichen des Marktes sozusagen. Ja?
Und genau, da werden einige Informationen drin gespeichert, aus denen wir viel schließen können.
Sehr gut. So, wir gehen jetzt erst nochmal in unseren anfänglichen, ja, was hat dich beschäftigt die Woche? Und da bin ich bei dir besonders gespannt, weil bei Markus weiß ich immer so, aus welchen Richtungen er seine Informationen nimmt. Dich habe ich diese Frage noch nie gestellt, deswegen freue ich mich oder bin gespannt. Hat dich irgendwas die Woche in Bezug auf Bitcoin beschäftigt oder nicht?
Genau so. Ich weiß nicht, war unser Spaziergang diese Woche oder war es schon letzte Woche? Genau, ich glaube, es war diese Woche, genau. Und ja, wir waren ja quasi spazieren an der Spree, ein klein wenig das Wetter genossen, das nicht so gute Wetter an dem Tag. Und haben uns sozusagen gefragt, ob einige der Narrative, die man im Bitcoin-Space bedient, wenn man für Bitcoin argumentiert, ob die vielleicht nochmal kritisiert werden müssten, ob die noch aktuell sind und welche Narrative das sind, welche Kritik uns da eingefallen ist, das werden wir gleich noch klären. Aber das waren auf jeden Fall Beschäftigungspunkte, die einen nochmal nachdenklich gestimmt haben. Und da freue ich mich sehr auf ein kritisches Gespräch mit dir gleich. Ja, abgesehen davon, das hat mich noch bewegt. Ja, vielleicht abseits von Bitcoin ein paar Fragen, die ich mit meinem Mitbewohner diskutiert habe. Das hat jetzt aber nichts unmittelbar mit Bitcoin zu tun, deswegen weiß ich nicht, ob das reinpasst, aber
ja, also du kannst gerne mal ausholen, weil ich finde das auch immer schön. Markus bringt ja immer seinen Fußball mit rein. Dann kannst du ja auch mal deine Sachen, die dich noch so nebenbei, die auch wie so ein bisschen an Bitcoin dann ja angekoppelt sind vielleicht, weil du beschäftigst dich ja immer mit wirtschaftlichen Fragen beziehungsweise mit ökonomischen, gesellschaftlichen Fragen. Was hat dich denn interessiert und kannst ja vielleicht mal kurz umreißen und dann gehen wir weiter.
Genau, also kurz umrissen, mein Kumpel schreibt sozusagen Hausarbeit und versucht die Marktplatzanalogie auf den Meinungswettbewerb anzuwenden, also inwiefern sozusagen ja, die Mechanismen des Marktplatzes, der Marktwirtschaft, die ja unterstellen, dass wenn wir sozusagen freien Wettbewerb zulassen, dann kriegen wir das beste Outcome bezogen auf die Ressourcenallokation, gemessen an den Wünschen aller Einzelnen. Inwiefern man diese Analogie übertragen kann auf den Meinungswettbewerb, also dass auch dort gilt, wenn wir sozusagen ja, Meinungsfreiheit zugestehen und alle sagen dürfen, was sie sagen möchten, ob dann in dieser Diskussion quasi auch die, ja, das beste Outcome bezogen auf die Meinung herauskommt für die politische Sphäre, also ob auch politische Entscheidungen dann bestmöglich sind. Und ja, darüber haben wir viel diskutiert, ob das gegeben ist, wie viel das gegeben ist. Genau, und ja, passt es zu Bitcoin? Also ja, bei Bitcoin sagen wir auch, dass es ein dezentrales Netzwerk ist, bei dem, wenn wir alle in Freiheit genau das tun, was uns am meisten beliebt, dann funktioniert Bitcoin als großes Ganzes und erzielt in den Eigenschaften, die Bitcoin hat, das beste Outcome für alle Nutzer. Von daher kann man vielleicht schon unterstellen, dass da eine gewisse Analogie ist. Und ob das so ist, werden wir gleich noch diskutieren. Genau, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, zu welcher Konklusion wir da gelangen.
Ja, genau. Und für euch Zuhörer, wenn euch das gerade gefallen hat, was Rudi gesagt hat und ihr vielleicht mehr wissen wollt, wir können darüber ja auch immer gerne noch eine Münzgasse machen, wo wir sagen, okay, wir gehen jetzt mal einen Abzweig tiefer rein in die gesellschaftspolitischen Diskussionen, was vielleicht ja auch ein Stück weit dann mit Bitcoin in Zukunft zu tun hat. Ich finde es spannend. Wenn euch das gefällt, dann schickt einfach eine Nachricht, kommt in die Münzweg-Gruppe, schickt uns Value for Value. Dann machen wir das und wenn nicht, dann machen wir es nicht. Ganz einfach, so läuft das bei uns.
Genau, falls das Interesse besteht, kann ich ja vielleicht sogar versuchen, den Moritz auch mal zu motivieren.
Das könnte man auch machen, ja.
Bist du vielleicht der kritische Part und ich versuche den Moderator zu machen, mal ausnahmsweise? Das wäre ich auch mal ganz witzig. Genau.
Ich bin der Moderator, das ist immer die einfachste Rolle, finde ich.
Na gut, na gut. Dann muss ich den Kritiker einnehmen.
Nee, genau. Also dann haben wir das schon mal, was dich so beschäftigt hat. Ich hau noch mal so zwei, drei Sachen raus, die mich beschäftigt haben. Ich hatte jetzt wieder ja die Geschichte rund um Ross Ulbricht, der quasi den der Marktplatz Silk Road quasi damals geschaffen hat und ja zu lebenslang verhaftet wurde in den USA. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend, diese Geschichte sich mal anzuschauen und wie da das Gerichtsverfahren gelaufen ist und für was er verurteilt wurde. Also ist ja schon so ein Angriff auch auf die Cyberpunks gewesen, die quasi ja Verfechter des freien Marktes sind. Und die Silk Road war halt quasi so der erste freie Markt, den man im Internet hatte, wo man auch freies Geld Bitcoin genutzt hat. Das war auch ein wichtiger Eckpfeiler für Bitcoin. Und ja, dass wir Rechtssysteme haben, die vielleicht auch mal aus meiner Perspektive massiv übertrieben sind und überhaupt gar nichts mit letztendlicher Rechtsstaatlichkeit zu tun hat. Das hat man, also finde ich, zuletzt bei Julian Assange sieht man das. Und bei Rose Ulbricht ist es vielleicht ein bisschen umstrittener, aber für mich persönlich auch sehr fragwürdig. Dementsprechend, falls neue Leute hier sind, die sich mit Bitcoin beschäftigen, guckt euch gerne nochmal die Geschichte zu Rose Ulbricht an. Ich habe da ein paar Links drunter. Bildet euch eine eigene Meinung darüber. Ich finde es sehr spannend. Und in dem Feld bin ich auch noch auf einen Podcast gestoßen, hat mir einer von Münzweg-Gruppe bei uns gepostet, einen Podcast, wo der Roger Ver Stellung bezieht, einerseits halt auch zu Ross Ulbricht, der hat ihn wohl damals auch unterstützt und die Familie mit sehr vielen Spenden. Sagt dir Roger Ver was?
Haben wir was, ja. Der hat da, glaube ich, Bitcoin Cash vorangetrieben. Ich weiß nicht, ob er es auch den Fork initiiert hat, aber er war auf jeden Fall in den Blocksessors quasi auf der BitBlocker-Seite. Und ja, das, obwohl er quasi in der Anfangsphase von Bitcoin sehr viel dafür getan hat und sehr überzeugend auch dafür argumentiert hat, glaube ich. Damals habe ich angefangen, mich mit Bitcoin zu beschäftigen, auch ein, zwei Sachen von dem mir mal angeschaut. Und im allgemeinen Weltbild schien es ja schon mit dem übereinzustimmen, was Bitcoiner in den meisten Fällen wollen. Aber ja, hat ja dann sozusagen in den Blockstash Wars eine andere Seite gewählt als die meisten Bitcoin, die jetzt noch für Bitcoin argumentieren.
Ja, es ist mega spannend, das Thema. Das wird sich die nächsten Wochen, Monate auch nochmal hier niederschlagen. Das kann ich euch versichern. Ich habe nämlich mit ein paar OGs auch gesprochen und ich habe auch schon echt viele eingeladen hier im Podcast. Aber alle sagen mir ab. Das ist sehr, sehr interessant. Niemand will in den Podcast kommen und mit mir über die Vergangenheit von Bitcoin sprechen, über Block Size Wars. Ich will unbedingt über die Themen sprechen. Ich will vor allen Dingen auch mal wissen von vielen Leuten, die so sagen, ja, klar, für mich war Bitcoin immer klar. War das denn wirklich so klar damals? Also, weißt du, es war ja ein Konflikt und es war nicht klar, ne? Wie skaliert Bitcoin? Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Und wir kommen so irgendwie 2020 rein, 2021. Für uns ist alles klar irgendwie. Aber war das denn wirklich alles so klar? Es sind ja auch Geschichten, denen wir folgen von Leuten, die uns Sachen erzählt haben. Und da selber nochmal auf den Grund zu gehen, finde ich total wichtig. Don't trust, verify. Hört halt nie auf. Vor allen Dingen, wenn man in die Bitcoin-Vergangenheit auch schaut. Ist aktuell für mich ein Thema, was mich umtreibt. Ich will jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, aber sich trotzdem nochmal selbst seine Quellen zu erschließen, trotzdem nochmal mit den Leuten zu sprechen, auch zu hinterfragen, wer sagt wieso, was, weshalb, welche Rolle hat wer wie gespielt, finde ich spannend. Und ja, jeder Krieg sozusagen hat ja immer eine Gewinnerseite und die Frage ist, werden wir in Zukunft immer auf der Gewinnerseite sein? Das ist auch so ein Thema, was mich immer schon beschäftigt hat. Wie geht man mit Verlierern um? Dementsprechend, falls euch das interessiert, macht Druck, wenn ihr uns schreibt, dann organisiere ich das. Und wenn ihr irgendjemanden habt, der seit 2011, 2012 im Bitcoin-Space ist und der gewillt ist, auch in den Münzweg zu kommen, weil anscheinend sind wir jetzt nicht mehr so gern gesehen, keine Ahnung. Er schreibt mich gerne an, ich habe da echt Bock drauf.
Genau, und damit im Zusammenhang auch, also kann man ja vielleicht auch nochmal die Empfehlung aussprechen, das Buch auch zu lesen, Block Size Wars. Das habe ich damals auch gelesen, ich fand es auch sehr interessant. Und wie du gesagt hast, aus den vergangenen Kriegen kann man ja vielleicht viel lernen. Also wenn vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt nicht vollkommen klar war, wie die Regeln, die im Netzwerk gewählt werden, implementiert werden. Also wenn da sozusagen eine gewisse Fragilität be bestanden hat, dann ist ja die Frage, inwiefern ist das auch jetzt noch der Fall oder eben nicht mehr und warum nicht mehr. Also da kann man, glaube ich, viel draus ziehen. Und ja, ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn du noch irgendeinen OG motivieren kannst, der mit dir über diese Zeit spricht. Das würde mir sehr viel Freude bereiten, dazu zu hören. Von daher hoffe ich mal, dass das doch noch klappt.
Ja, ich hoffe es auch, ich hoffe es auch. Genau. Aber wir machen jetzt so langsam mal den Deckel drauf für die Anfangsphase. Ich würde noch mal kurz die Value-for-Value-Spenden vorlesen. Auch wieder vieles reingekommen. Und dann starten wir durch, Rudi. Einerseits vielen Dank an einen unbekannten Spender, der ein paar Sats gespendet hat. Wir, unser GetAlbi-Adresse und zwar zur letzten Folge, tolle und unterhaltsame Folge wieder mal. Hinweis an Manu, also an mich, deswegen kann ich sie vorlesen. Bitte nicht, beziehungsweise etwas achtsamer das Wort behindert verwenden, es könnte missverstanden werden. Finde ich einen wichtigen und guten Hinweis an mich. Ich habe mir selbst die Folge dann nochmal aufgrund des Value for Value angehört, auf Boost. Und ja, tatsächlich, Sprache ist wichtig. Ja, ich habe das mir auch aufgefallen. Das ist bei mir schon immer so gewesen, irgendwie in der Vergangenheit, dass man natürlich, ich habe nicht so auf meine Sprache geachtet. Ne? Also ich komme aus einem Umfeld, aus einem Stammtisch vom Dorf. Da weiß halt nicht jeder immer auch perfekt mit Sprache umzugehen. Und das ist bei mir tatsächlich auch so der Fall. Ich bin nicht so der Intellektuelle. Das kommt, glaube ich, auch häufig zum Tragen. Deswegen ist es aber trotzdem wichtig, diesen Hinweis zu geben. Habe ich nochmal nachgehört? Und ich verstehe den Hinweis und kann das total nachvollziehen.
Aber wie siehst du das? Also ich finde das sehr interessant, sozusagen, dass der Einwurf kommt und auch deine Einschätzung dazu. Weil, also ich habe ja eben davon gesprochen, was mich abseits von Bitcoin beschäftigt hat. Und es passt genau dazu, weil damit einhergehend bei dem Meinungswettbewerb in der Öffentlichkeit auch die Frage im Raum steht, also wenn man sozusagen mit Worten, die man wählt, Personen oder Personengruppen verletzt, ist das sozusagen ein legitimer Grund, um prinzipiell die Verwendung dieses Wortes in diesem Kontext einzuschränken? Würde mich mal interessieren, also weil du ja sagst zum Beispiel, dass du auch gern selbst bedachter deine Sprache verwenden würdest. Und habe da noch keine, also ich habe eigentlich schon eine Meinung, aber ich würde da gerne verschiedene Punkte verstehen, weil in dem Moment, wo man sozusagen auf das persönliche Wohlbefinden von irgendwem achtet, nicht, dass das prinzipiell nicht wichtig wäre, aber in dem Punkt, wo man darauf achtet und sich dann vielleicht gewisse Formulierungen spart, besteht auch das Risiko, dass man das vielleicht zu sehr ausweitet und damit einschränkt, Sagbare einschränkt. Und Sagbare ist ja immer sozusagen das, also je mehr gesagt werden kann, desto besser eigentlich. Wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich, also ich habe meistens immer eine ganz feste Haltung und bei dem Punkt hier, der ist ja sehr, ist ja ein sehr prägnanter Punkt, ne? Dass ich halt quasi meine Aussage für alle, die es nicht gesagt gehört haben, ich habe ja gesagt, ob ich behindert bin oder so. Also ich habe es im Kontext von ich bin blöd und ich raff es nicht und so. Und in dem Moment ist mir das selber schon aufgefallen. Nur ich cancel sowas halt auch nicht mehr raus oder sowas, ne? Früher habe ich das nochmal am Anfang gemacht, sondern ich will halt auch offen zeigen, dass ich ganz sicher nicht mir jedes Wort überlege und ich ganz, ganz viele falsche Ausdrücke benutze und das gehört zu meiner Sprache dazu. Nichtsdestotrotz finde ich es nicht schlimm, wenn mich jemand darauf hinweist. So, und jetzt in dem Moment, wo mich jemand darauf hinweist, kann ich immer noch sagen, pass mal auf, sehe ich so und so oder sehe ich so und so. Das
Ja.
ist quasi, ist ja Kommunikation, ist ja immer Sender-Empfänger-Prinzip. Und in dem Moment habe ich es total verstanden. Bei anderen Sachen verstehe ich es nicht und dann nehme ich es mir auch nicht an. Und ich glaube, so entsteht halt ein gesellschaftliches Zusammenleben, wo man, ja, ich habe das auch schon mal gesagt, im Bitcoin-Bundestag hat man das auch erlebt, ne? Da war eine sehr, sehr differenzierte Gruppe, wo ganz, ganz viele Meinungen waren. Die einen haben das so gesehen, die anderen haben das so gesehen. Und dann hat halt jemand was gesagt und dann wurde sich dem angenommen oder halt auch nicht. Und für mich ist es einfach nur wichtig, dass jeder das äußern kann, was er jetzt gut oder schlecht findet. Und ob der andere das umsetzt, ist ja wieder in meinem Empfinden, ne? So, und ich glaube aber halt schon durch meine Erfahrung, umso mehr Menschen man erreicht in Zukunft, also jetzt nicht wir, aber ich, aber andere, umso mehr müssen sie sich ein Stück weit anpassen. Und das führt dazu, dass immer mehr die eigene Meinung verfälscht. Das ist das, was ich schon auch feststelle. Aber ich glaube, das wird immer so ein Prozess sein. Es wird nie clean bleiben, sondern ja, man hat ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass verrohende Sprache auch zu verrohenden Handlungen führt. Also ich finde, das hat auch schon eine Verknüpfung.
Ist das so? Also, wie würdest du das begründen?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Menschen mit Insekten oder mit irgendwelchen Tieren vergleiche oder sowas, ein Stück weit, dann komme ich ja zu einer gewissen Entmenschlichung. Also ich mache den Menschen nicht mehr, ich sehe den nicht mehr als Mensch, sondern ich sehe ihn als Gegenstand oder als Arbeitsprodukt oder als Tier. Und umso öfter man Worte wiederholt, umso mehr verfestigt sich das halt in den Köpfen der Menschen. Und dann werden die Handlungen auch, also ufern dann aus. Also das habe ich in der Schule im Kleinsten gesehen. Wenn du anfängst, Kinder zu mobben oder bestimmte Gruppen mobben andere, dann nimmt die Sprache Stück für Stück die Hemmschwelle zu Handlung auf. Und ich glaube, im Großen hat man das auch schon gesehen.
Aber ist es vielleicht eine Kausalität falsch herum? Also ist es wirklich so, dass sozusagen die rohe Sprache dazu führt, dass die Handlung passiert? Oder ist es vielmehr, dass der Handelnde, der sowieso schon in Anführungszeichen rohe Handlungen ausführt, auch rohe Sprache verwendet? Weil ich frage mich immer, also wenn sozusagen, also Sprache ist ja zum großen Teil auch eine Konnotationsfrage. In verschiedenen Gruppen, die Sprache verwenden, verwenden sie vielleicht dieselben Worte für andere Dinge. Und deswegen finde ich es sozusagen auch schwierig, wenn man sozusagen von der Konnotation, die man selber hat für ein Wort, darauf schließt, dass derjenige, der das Wort auch verwendet, die gleiche Konnotation hat und ihm deswegen sozusagen gewisse Dinge dafür selber unterstellt werden, was ja nicht sein muss, aber dass das sozusagen insofern problematisch ist, als dass man dann nicht wissen kann, welche Konnotation der das Wort auch verwendet, hat. Also ein Wort prinzipiell sozusagen nicht falsch sein kann, nur sozusagen die Art und Weise, wie man es meint.
Ja, es ist eine gute Frage. Das müssen wir tatsächlich wahrscheinlich nochmal in einer anderen Podcast-Folge tiefer ausleuchten. Habe ich mir so noch nicht gestellt, ob wir da die Ursache-Wirkung quasi rumdrehen. Das ist ja das, was du meinst. Ja, interessant. Könnte man auch nochmal besprechen in der Münzgasse. Also
Weil was dazu passt, ist sozusagen, also ein, ich glaube, vor kurzem veröffentlichter Artikel von Gigi, den ich sehr gut fand. Da hat, glaube ich, auch darüber gesprochen, wie quasi, ja, Protokolle wesentlich sind, um die Nichtzensierbarkeit von Sprache zu ermöglichen. Und in einem, ja, relativ kurzen Satz, glaube ich, hat er auch beschrieben, dass es auch sehr nah beieinander liegt, das, was sozusagen andere als nicht, also empörwürdige Aussagen sind vielleicht manchmal sehr nah dran an Genialität. Und wenn man sozusagen die empörwürdigen Aussagen nicht zuließe, dann würde man auch riskieren, dass man vielleicht sehr sinnvolle Dinge, die dahinter stecken, die aber den meisten noch nicht klar sind, nicht gesagt werden. Und ich habe da so als Beispiel, wenn ich mir denke, dass also wenn man sozusagen auf die Empörung vom Papst damals Acht gegeben hätte, der nicht davon ausgegangen ist, dass die Erde sich um die Sonne drehen könnte und sich niemals getraut hätte zu sagen, dass es eben vielleicht nicht so ist, dann wäre der Fortschritt, so wie er passiert ist, vielleicht nicht gekommen. Ja.
Ja, okay.
Also sozusagen das Empörungspotenzial bei anderen Menschen, von dem, was gesagt, was man selbst sagt, dass man vielleicht nicht zu viel darauf acht geben sollte. Ja.
Ja, guter Punkt. Möchte ich dir gar nicht in dem Moment widersprechen, sondern muss ich auch erst nochmal selber drüber nachdenken. Aber um zurückzukommen, vielen Dank für das Value for Value. Ihr seht, habt einen krassen Einfluss direkt. Ich lasse jetzt aber die anderen hinten runterfallen und mache in der nächsten Folge, weil sonst kommen wir nicht mehr vorwärts. Auf jeden Fall trotzdem auch danke an die ganzen anderen Value for Value Spenden. Wir werden das die nächsten Wochen nochmal aufarbeiten, was ihr da uns geschickt habt. Ja, okay. Rudi, dann wir sind schon wieder direkt sehr tief reingestartet. Das mag ich an dir. Deswegen gehe ich so gern mit dir spazieren auch. Hol uns nochmal mit und sag uns nochmal, welche Fragen uns im Detail bei unserem Spaziergang beschäftigt haben, rund um das Thema Bitcoin-Narrative.
Genau, also, genau, wir waren da spazieren, genau, haben wir schon gesagt und haben dann nochmal ein paar Dinge hinterfragt. Und man spürt ja, wenn man jetzt, sagen wir, einem Neuling von Bitcoin erzählt, gewisse Narrative, die ja vielleicht sehr faszinierend sind, auch mitreißend sind und den anderen unter Umständen auch überzeugen. Also eins zum Beispiel, Bitcoin ist Peer-to-Peer-Money, also Geld ohne Drittparteirisiko. Das ist auch das, was quasi im White Paper steht, purely Peer-to-Peer-Version of Electronic Cash. Und damit ist Bitcoin sozusagen zensurresistentes Geld. Also wir können Bitcoin verwenden, ohne dass wir angewiesen sind auf irgendwen, der uns diese Verwendung zugesteht. Und ja, und dann ist eben die Frage, ob sozusagen mit den veränderten Dynamiken, die entstehen durch die voranschreitende Bitcoin-Adoption, also dass der Kurs steigt, dass die Nutzung steigt, dass damit vielleicht auch die Gebühren auf der Mainchain steigen, ob damit dieses Narrativ vielleicht in Abbruch gestellt wird, ob man es noch genauso argumentieren kann, wie man es vielleicht bisher konnte. Und ja, da haben wir uns eben, oder sind wir eben eigentlich ja zu der Konklusion gekommen, dass es vielleicht nicht mehr in genau der Weise der Fall ist. Also ja, wir sagen ja, wir können Peer-to-Peer-Transaktionen machen auf der On-Chain, dafür brauchen wir hohe Gebühren. Und um sozusagen Bitcoin On-Chain zu skalieren, haben wir verschiedene Lösungen. Die brisanteste Lösung ist vielleicht Lightning. Und aber es ist aber schon so, dass die Peer-to-Peer-Listeness, sage ich mal in Anführungszeichen, von Lightning auch an der Rückabwicklung auf der Mainchain hängt. Also Lightning sind ja quasi unveröffentlichte On-Chain-Transaktionen. Und die Authentizität quasi dieser Drohung, also das Schließen eines Kanals, das heißt also diese On-Chain-Transaktion auszuführen, ist meiner Meinung nach notwendige Bedingung dafür, dass die Peer-to-Peer-Listeness und die Censorship-Resistance von Lightning weiterhin gegeben ist. Und wenn die On-Chain-Transaktionen eben ökonomisch nicht mehr ausführbar sind, weil die Gebühren vielleicht zu sehr steigen, als dass ein Individuum sich das noch leisten könnte, dann ist vielleicht auch dieses Narrativ in Abbruch gestellt, dass das weiterhin gegeben ist. Und ja, also wir hatten, also ich hatte zum Beispiel bei NoSignal auch eine Folge zum Security Model gemacht. Und die eine Konklusion war ja dann, dass gegeben der sinkenden Subsidy die On-Chain-Transaktionen steigen müssen. Das sehen wir auch. Und das ist ja nach der Argumentation auch sehr gut, damit das Netzwerk weiterhin sicher ist. Aber so eine mehr oder weniger willkürlich gewählte Zahl, inwiefern die sinnvoll ist, darüber kann man auch diskutieren. Aber eine willkürlich gewählte Zahl, die man schon verargumentieren kann, war dann irgendwie, ich weiß nicht, was wir da gesagt hatten, $70 pro Transaktion, die gezahlt werden müssten, damit die Sicherheit bei dem Maße bliebe, wie es 2022, wo der Autor, den wir da diskutiert haben, das Buch geschrieben hatte, weiterhin gegeben ist. Und wenn das eine Summe ist, die gezahlt werden müsste, in zukünftiger Kaufkraft vielleicht anders ausgedrückt, aber wenn das eine Summe ist, die gezahlt werden müsste, dann kann eben sich nicht mehr der Fischer in Nigeria eine On-Chain-Transaktion leisten, sondern vielleicht nur noch der Michael Saylor irgendwann. Und insofern ist dann vielleicht die Peer-to-Peer-Listeness und die Censorship-Resistance zwar noch gegeben, aber eben nur für jene Entitäten, die auch Transaktionen auf der Mainchain machen können, bei denen der Anteil der Gebühren eben nicht so hoch ist, als dass es ökonomisch nicht mehr sinnvoll wäre, diese Transaktion auszuführen. Und ja, dann gilt es zu diskutieren, ob man das Narrativ überdenken muss und ob man es vielleicht weiterhin so verargumentieren kann für Neulinge oder eben auch nicht.
Ja, ich finde, da hängen halt ganz, ganz viele Fragen dran, die mich tatsächlich in den Bitcoin-Space gezogen haben. Und man muss halt jetzt, glaube ich, auch erst noch mal bei der Diskussion von wegwerfen. Aktuell, und ich habe gerade mal reingeguckt im Mempool, je nach Tageszeit, je nach Zeitpräferenz, also ob ich direkt zetteln muss oder ein, zwei, drei Tage warten muss, kommst du mit irgendwas zwischen 8 und 15 Sats per V-Byte kommst du durch. Das ist in dem aktuellen Modell auch noch okay, würde ich sagen, gerade wenn du einen Kanal aufmachst und so. Das funktioniert eigentlich alles. Es könnte natürlich besser sein, ein Sats per V-Byte, aber es wird es in Zukunft nicht mehr. Es ist per se nicht möglich, weil wir uns dafür oder weil die Theorie dahinter ist und ich glaube, der will ich auch nicht widersprechen, dass wir knappen Speicherplatz quasi brauchen in der Blockchain, um Bitcoin in Zukunft sicher zu halten. Weil ansonsten könnte die Dezentralität im Main Layer verloren gehen. Und wir brauchen halt ein Anreizmodell im Main Layer, was über 2140, aber halt schon wahrscheinlich in 10, 20 Jahren funktioniert. Und das ist halt, wird nur durch die Knappheit quasi repräsentiert. Genau. Und ein Schlagwort ist ja immer, du hast es schon gesagt, Peer-to-Peer Electronic Cash. Und mir ist dann halt auch die Folge mit Gigi und Ijoma und Jan Paul im Kopf geblieben, wo sie über die Schönheit von Bitcoin gesprochen haben. Und ich sage halt, ja, aber stimmt denn das alles in Detail? Weil Gigi hat auch immer wieder gesagt, Peer-to-Peer Electronic Cash. Und wenn das aber wegfällt, was bleibt dann noch da? Haben wir im Zweifel Fiat 2.0 auf Bitcoin? Das ist auch so eine Frage. Und dieses Not your keys, not your coins, das ist weg. Die Frage ist, war es aber tatsächlich überhaupt für alle bisher da? Ist auch so eine Frage noch. Also diese Narrative, die schweben alle im Kopf und sind, ja, die müssen mehr diskutiert werden aus meiner Sicht.
Wir können erstmal nochmal bei dem Punkt des Fiat 2.0 bleiben, sozusagen. Also wenn wir unterstellen, dass die Peer-to-Peer-Listeners nicht mehr in dem Maße gegeben ist, wie es bisher war, dann sind wir angewiesen auf Dienstleister, also wieder quasi auf zentrale Entitäten, die Transaktionen für uns abwickeln und sozusagen in dem Punkt skalieren. Und dann wäre es ja, ja, also dann würde man ja schon eine Parallele erkennen zu der gleichen Entwicklung, die eben früher passierte, aus der Fiat-Geld und das Fiat-System sozusagen entstanden sind. Also wir hatten ja quasi schon Peer-to-Peer-Zahlungen mit Sound Money. Genau, das war ja Gold. Wenn man eine Goldmünze einer anderen Person gibt, dann ist es per Definition eine Peer-to-Peer-Zahlung, die direkt gesettelt ist. Und es ist auch Sound Money, weil Gold ja nicht inflationierbar ist. Und wegen der physischen Eigenschaften, die Gold eben hat, musste das aber, also musste eben ein Problem gelöst werden, nämlich auch wieder das Skalierungsproblem. Also das Gold hat sich dann zentralisiert, dann wurden Geldsurrogate ausgegeben auf das Gold und die Banken untereinander haben halt effizientere Transaktionen ausgeführt, als es der Einzelne tun konnte, der das Gold eben ja, physisch übermitteln musste. Und das ist ja, also das, was wir dann erleben müssten, wenn wir unterstellen würden, dass die Peer-to-Peer-Zahlungen nicht mehr gegeben sind, ist ja genau das Gleiche. Es ist auch eine Zentralisierung aus Effizienzgründen. Und dann könnte man zwar sagen, okay, wir können immer noch den Vorteil, dass es eben erstens digital ist und zweitens, dass es besser überprüfbar ist. Also die Überprüfbarkeit ist insofern gegeben, dass wenn die X-Pubs bekannt sind, der Entitäten, die dann Zahlung abwickeln, der zentralen Identitäten, die dann Zahlung abwickeln, dann kann man ja überprüfen, wer welche Bitcoin hat. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass, also wenn die Überprüfbarkeit gegeben ist und ihrerseits dazu führen sollte, dass die Probleme, die wir jetzt im Fiat-System sehen, nicht passieren in einem neuen auf Bitcoin basierenden System, dann muss sozusagen diese Drohung eines Bankruns authentisch sein. Also wenn dann die Masse der Individuen erkennt, dass jene Institution, die ja, Bitcoin verwaltet und Geldsurrogate ausgegeben hat auf diese Bitcoin, das in der Weise tut, wie die Individuen nicht damit übereinstimmen, dann müssen sie eben die Möglichkeit haben, ihre Mittel abzuziehen und einer anderen Institution zu geben, die das eben besser macht. Und das wäre dann sozusagen die Netzverbesserung zum jetzigen Geldsystem. Aber man könnte dann wieder in den Raum stellen, dass auch dafür die On-Chain-Affordability gegeben sein müsste, weil wenn sie das nicht wäre, könnte das nicht jedes Individuum tun. sondern eben wieder nur, in Anführungszeichen, die Michael Saylors oder die größeren Entitäten, die ökonomisch sinnvoll oder ökonomisch leistbar diese Transaktion machen können. Und es würde auch wieder dieses, ja, Versprechen, was Bitcoin eigentlich gibt, in gewisser Weise in Abbruch stellen. Genau.
Genau, bei mir ist dann noch dieser Begriff, den hatte ich jetzt auch schon mehrfach gebracht. Ich wollte da eigentlich noch eine Münzgasse drüber machen, vielleicht mache ich das auch noch in Zukunft. Dass das dann in der Theorie so in Richtung Plutokratie gehen könnte. Also, weil wenn wir davon ausgehen, dass zwar ein Markt entsteht, ein Vertrauensmarkt auf den Mainlayer und der Einstieg der Kosten, aber ein eigener Akteur zu werden, so hoch ist, dass du gar keinen, als Einzelner gar keine Chance mehr hast, dann musst du ja erst in gewisse gesellschaftliche Sphären hochsteigen oder du musst dich bündeln mit Leuten, um dann auch ein, ja, Vertrauenspartner zu sein, der dann die Skalierung quasi vornimmt. Und die Frage ist, wird das dann immer zugelassen, ne? Also da kommt halt dann das mit den Minern auch noch ins Spiel, ne? Welche Zentralisierungsprobleme sind in Zukunft sozusagen dann, ne? Und mir ist noch eins aufgefallen, wenn wir davon sprechen, wir sagen ja immer, Zentralisierung ist schlecht. Aber ich versuche mir jetzt immer die Gegenfragen auch zu stellen, ne? Ähnlich wie bei, was ist die Schönheit von Bitcoin? Was ist vielleicht nicht so schön? Ist halt die Frage, ist eine komplett dezentrale Scale überhaupt möglich aus Informationsverteilungssicht der Menschen? Also, ich glaube, das muss man dann nämlich auch besprechen, dass eine zu große Zentralisierung auch ein Riesenangriffspunkt für das Geld ist, weil es dann halt, also weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jeder Zugriff auf den Mainlayer hätte, dann hast du wieder die Ineffizienz, die auch wieder zur Zentralisierung führt. Also das ist halt wir bewegen uns ja nie in ganz, ganz weit bei Zentralisierung oder ganz, ganz weit bei Dezentralisierung, sondern wir sind ja wie auf so einer Skala unterwegs, von rechts nach links. Und wo ist das Mittel, wo ist das beste Maß? Das ist, glaube ich, die Frage.
Genau, oder einfach, wenn man sagt, sozusagen, wir begründen das Outcome als das Richtige, weil sozusagen in dezentraler Koordination und in Freiheit der Einzelnen dieses entstanden ist. Aber es kann ja, wie du sagst, auch sein, dass in der dezentralen Koordination Zentralisierungstendenzen erfolgen. Und genau, das ist ja das, was man beim Gold gesehen hat und das, was Sie jetzt vielleicht auch bei Bitcoin sehen, dass es eben aus Effizienzgründen Zentralisierung gibt. Und die ist ja dann, wenn sie sozusagen aus der dezentralen Koordination aller entstanden ist, prinzipiell auch nicht schlecht. Weil sie nützt ja allen. Und es ist deswegen etwas Gutes. Wir müssen bloß eben fragen, ob sie ihrerseits wieder zu Problemen führt, nämlich zu all den Problemen, die wir unterstellen, wenn wir die in Anführungszeichen übermäßige Zentralisierung des Fiat-Geldsystems beobachten. Und genau, ob diese Probleme dann auch bei Bitcoin entstehen könnten oder nicht. Und das ist dann sozusagen die Frage. Und auch, was du gesagt hast, also mit der Plutokratie, da muss man sich ja, also ich kann mich erinnern, bei Nozick eine Folge gehört zu haben über das Betreiben einer Node. Und es wird oft die Frage in den Raum gestellt, könnte nicht Amazon einfach 1 Million Nodes laufen lassen und dann die Netzwerkregeln ändern? Nein, das können sie eben nicht, weil ja die ökonomisch genutzten Nodes die relevanten sind. Und die bestimmen ja, ja, wie, also wer, also die bestimmen ja die Eigenschaften von Bitcoin und wer Bitcoin nutzt. Und die ökonomische Nutzbarkeit von Bitcoin. Und damit kann man ja auch sagen, dass wenn das der Fall ist, dann ist sozusagen das Kenntlichmachen seiner Stimmen, in Anführungszeichen, Netzwerk hängt an der ökonomischen Macht, die man hat. Das muss auch nicht prinzipiell schlecht sein. Das kann auch gut sein und ist auch sinnvoll. Also wir sagen ja auch, dass die, die am meisten leisten und am meisten besitzen, insofern die höhere Stimmgewalt sich selbst erkämpft haben, sage ich mal, und das ist insoweit legitim ist. Und es auch legitim ist für alle, weil in diesem meritokratischen Ideal nützt es ja auch allen, wenn die, die am fähigsten sind, die meiste Entscheidungsgewalt haben. Genau, aber man kann insofern schon fragen, ob das auch zu Problemen führen kann, wenn wir jetzt sagen, dass Michael Saylor irgendwann mit seinen über 1% des Bitcoin-Supplies, die er jetzt schon hat, irgendwann sehr viel Stimmgewalt hat, könnte das vielleicht auch Probleme hervorrufen und ist das vielleicht wirklich im Sinne aller Einzelnen oder eben nicht?
Ja, und es ist halt auch die Frage, dass jeder eine Stimme hat, ne, in Zukunft. Das hängt dann halt auch daran. Also da sind halt Narrative, die einfach so nicht stimmen. So, also das ist das, was mir feststellt. Zumindest, also ich mache ja immer meine Anfängervorträge aktuell. Und dann sage ich es schon noch in dem Maße, weil aktuell ist es so. Also alle Menschen, die da vor mir sitzen, die mindestens 100, 200 € haben, die können sich eine UTXO-Größe, sage ich mal, leisten, mit der sie auch in Zukunft noch hantieren können. So. Aber natürlich schon auch noch mit technischen Features. Gut, dann nimmt man jetzt keine Hardware-Wallet, dann macht man sich einen Seed-Signer und so. Und da gibt es ganz viele günstigere Sachen auch. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass die Theorie halt auch jetzt in der jetzigen Praxis angesprochen wird, ne? Und die Zukunft kennen wir in ganz, ganz vielen Bereichen nicht. Und
Ja.
dementsprechend sind es ja auch alles immer nur Spekulationen, die wir hier machen. Weil es kann natürlich sein, es gibt einen Softfork, wo wir irgendeine Implementierung haben, dass man sich UTXO non-custodial teilen kann, ne? Da sind wir halt technisch nicht tief genug drin. Oder da möchte auch aktuell noch niemand mit mir drüber sprechen.
Genau, und ich verstehe den Punkt, also sozusagen kenntlich zu machen, was jetzt noch der Fall ist, das ist ja an sich vollkommen legitim. Aber ich sehe es insofern schon kritisch, dass man ja, wenn man sozusagen, ich sag mal, in den Kaninchenbau fällt und diese maximalistische Denke entwickelt und eben zu erkennen scheint, dass Bitcoin unfassbar viele Probleme löst, dann beansprucht man ja für sich schon, dass Bitcoin ein globales Finanznetzwerk ist, das, wenn es alle nutzen würden, genau diese Versprechen immer noch hält. Und das weiß man ja, wenn man diese Dinge durchdenkt, jetzt schon, dass es vielleicht nicht mehr so ist. Also es ist jetzt noch so, gegeben der noch nicht globalen Nutzung, aber würden wir die globale Nutzung unterstellen, wäre es eben nicht mehr so. Und ich finde es dann schon fair, wenn man das auch kenntlich macht von Anfang an für jemanden, der neu in Bitcoin kommt, weil es eben nicht ganz, ganz fair ist, sozusagen die gleichen Narrative zu bedienen, die man vielleicht aufgenommen hat, als man die Faszination für Bitcoin entwickelt hat. Die weiterhin zu verargumentieren, während man in Detaildiskussionen mit anderen Plebs schon irgendwie zu der Konklusion kommt, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Das ist dann aus meiner Sicht nicht ganz konsistent. Genau, und deswegen sollte man vielleicht überdenken, ob man das vielleicht doch schon direkt auch bei Anfängern kenntlich macht. Das ist, ja.
Eine Sache ist aber auch noch wichtig in der Diskussion. Fakt ist, es ist ja für jeden offen zugänglich, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Also jeder kann jederzeit jetzt on-chain dran teilnehmen im Netzwerk, wird nicht zensiert, hat Zugriff und man kann jetzt quasi auch nicht mehr, zumindest in Deutschland, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, sagen, dass man gar nichts von dem mitbekommen hat. Also die offenen Gateways der Informationen sind da. Jeder hat die Möglichkeit und interessanterweise wirst du oder ich ja in Zukunft nicht von On-Chain weggehen. Also wir werden aus jetziger Sicht, auch egal wie sich das entwickelt, werden wir UTXO-Größen haben, mit denen wir definitiv, selbst wenn die Gebühren auf 100 Satz per VByte oder 200, im Zweifel können wir, das ist es ausgebbar für uns. Ne? Und dementsprechend sind wir, du und ich, die definitiv nicht aus der High Class kommen, zumindest in Deutschland. Weltweit gesehen sind wir natürlich die High Class, wenn man es mit allen Menschen vergleicht, aber wir hatten einen freien Zugriff und ja, dann liegt es auch ein Stück weit dann vielleicht an uns. Ne? Also Bitcoin sagt man ja immer, man soll nicht immer auf andere schauen und von anderen was verlangen, sondern soll selbst aktiv werden, dass man selbst ein Stück weit, in welcher Art und Weise auch immer, ne, es gibt ja da Fedimint und weiß ich was, sind zwar keine Skalierungslösungen, aber es sind so Möglichkeiten des Onboardings vielleicht auch mit Vertrauenspartei, wo man vielleicht selbst eine Vertrauenspartei wird und mit ganz, ganz vielen auf der Welt konkurriert. Und ich glaube nämlich auch dieses Thema Vertrauen werden wir nicht los. Wir werden Vertrauen brauchen.
Lass mich darauf nochmal eingehen, also das Argument, was du sozusagen bringst, also ich weiß nicht, ob das Argument, was du bringst, das Narrativ wirklich rettet. Das Argument, was du sozusagen bringst, ist, der Informationszugang war offen, alle hätten sich mit Bitcoin auseinandersetzen können und denen, die es getan haben, erarbeiten sich sozusagen frei jenen Stack, der ihnen später ermöglicht, wenn sozusagen die Adoption vonstatten gegangen ist, immer noch möglich, die Möglichkeit zu haben, die On-Chain-Transaktion zu machen, weil sie dann die finanziellen Mittel dazu haben. Und das ist vollkommen legitim. Also all jene, die jetzt Bitcoin kaufen und dann später finanziell davon stark profitiert haben, das ist absolut nicht in Abrede zu stellen. Aber es stellt schon das Narrativ in Frage von, es ist Peer-to-Peer Censorship-Resistant Money für jedes Individuum, weil gegeben der Situation, dass es einmal passiert ist, dass also die Adoption vorangegangen ist und wir, sage ich mal, in der hyperbitcoinisierten Welt leben, dann ist das eben nicht mehr gegeben. Also nicht jedes Individuum kann dann aufgrund der On-Chain-Unaffordability censorship resistant und peer-to-peer Transition machen. Und damit ist dieses Narrativ insoweit entkräftet, würde ich sagen, ja.
Also aktuell mit der jetzigen technischen Entwicklung auf jeden Fall. Also das müssen wir festhalten. Wenn jetzt sofort alles so bleibt, wie es ist und sich Bitcoin vor allen Dingen on-chain nicht weiterentwickelt, selbst in Lightning, wir werden nicht das Vertrauenslevel wie on-chain bekommen. Nichtsdestotrotz funktioniert Lightning auch für jedermann so, ne? Also das darf man auch. Ich verstehe die Kritik an Lightning ein Stück weit, aber ich verstehe nicht die Kritik im vollen Maße, weil es mir oftmals auch zu einseitig. Die einen, die hypen das zu sehr aus meiner Sicht, und die anderen, die schießen so sehr, zu sehr dagegen. Weil für mich persönlich funktioniert Lightning auf sehr, sehr vielen Ebenen immer besser. Also ich nutze Custodial Wallets, ich nutze Non-Custodial Wallets, und ich habe jetzt sogar angefangen, wieder, nachdem diese ganzen Entwicklungen, habe ich mir gedacht, ja, da müssen die sich erstmal ausspielen, die Ahnung davon haben, aber jetzt nutze ich meine Node wieder mehr, weil ich jetzt auf einmal mehr Kapazitäten habe, mich dafür zu beschäftigen, oder ich habe jetzt mehr gelernt und ich habe jetzt mehr Vertrauen in mich, keine Ahnung. Ich mache jetzt aber auf jeden Fall Kanäle wieder auf, anstatt zu, weil ich ein bestimmtes Wissensgebiet jetzt habe. Und vielleicht ist das bei anderen auch so, vielleicht ist es aber auch bei anderen nicht so, ne?
Genau, da frage ich mich auch. Also, ich habe auch meine eigene Node, aber frage mich manchmal selbst, auf welcher Ebene habe ich sozusagen verstanden, wie die Node funktioniert, wie der Code funktioniert, der auf der Node läuft und welche Möglichkeiten ich habe mit dem Betreiben einer Node. Und dann ist auch die Frage, inwiefern ist sozusagen diese Aufgeklärtheit quasi notwendig? Weil darüber haben wir auch diskutiert bei unserem Spaziergang. Wenn man diese Zensurresistenz und Peer-to-Peer-Listeners streng auslegt, dann müsste man auch eigentlich sagen, dass sie nur gegeben ist, wenn man seine eigene Node betreibt. Also sozusagen die Daten, die man abfragt, um eine Transaktion auszuführen, müssen für dieses Narrativ von einer Node genommen werden, der man vertraut, und zwar insofern vertraut, dass man überprüfbar weiß, dass jener Code, der darauf läuft, jene Regeln umsetzt, ökonomisch, die man selbst wählt. Und dafür muss man ja schon in gewisser Weise einen aufgeklärten Node-Betreiber unterstellen, der sich dessen bewusst ist. Also der erstens weiß, welche ökonomischen Regeln will er verwirklicht sehen? Und zweitens, wie werden diese verwirklicht mit dem Code? Und falls eine potenzielle Regeländerung im Sinne von einem aktualisierten Code erfolgen würde, wie würde sich diese auf die selbst gewählten ökonomischen Regeln auswirken? Und wie könnte man dann für das stimmen, was man eigentlich möchte? Also sagen wir, in dem Podcast zum Beispiel von Gigi Ioma und Jan Paul haben sie auch davon gesprochen, dass Stand jetzt, gegeben des aktuellen technischen Stands, nochmal ein Hardfork notwendig sein würde. Und für diesen Hardfork brauchen wir schon einen, in Anführungszeichen, sozialen Konsens, wo wir in Diskussionen mit anderen Node-Betreibern festlegen müssen, wie verändern wir jetzt Bitcoin, und zwar so, dass es weiterhin funktioniert, und zwar so funktioniert, dass es immer noch den ökonomischen Charakteristika entspricht, die alle sich wünschen für Bitcoin, die Bitcoin nutzen. Und damit einhergeht dann auch die Frage aus meiner Sicht, inwiefern ist Bitcoin wirklich dieses Netzwerk, das nur auf die, also das nur darauf angewiesen ist, dass sich alle nach ihren individuellen Anreizen verhalten? Oder inwiefern sind wir vielleicht doch darauf angewiesen, dass wir einen gewissen moralischen Konsens haben, der uns in so einem Falle davor schützt, dass sich die Regeln von Bitcoin ändern, und zwar so ändern, wie wir es nicht wollen? Genau.
Ja, ich glaube, es war noch, ist aber noch nicht zu 100% klar. Man kann vielleicht auch noch schauen, dass es mit einem Softfork irgendwie gefixt wird. Aber das sind ja alles Zukunftsthemen. Aber ich finde es auch wirklich spannend, und mir hat sich daraus jetzt aber auch noch eine Frage gestellt. Also wir haben jetzt irgendwie abgesprochen, dass wir, oder besprochen, die Skalierung, ne? Also das Trilemma, ne? Das geht nicht weg, ne? Das Vertrauensproblem, das bleibt da stehen. Wir haben im Endeffekt auch über die Plutokratie irgendwie gesprochen. Das ist dann ja auch eine Vertrauensfrage, ne? Vertraue ich den Big Stackern dann, dass sie in Zukunft die richtigen Entscheidungen für mich treffen? Jetzt würde ich ja auf jeden Fall sagen, niemals. Never ever. Ich würde niemals jemanden vertrauen, der sehr groß und sehr viele Geldbeträge hat. Vor allen Dingen jetzt auch Michael. Ich vertraue dem einfach nicht. Weil ich bin einfach in einer Welt aufgewachsen, wo mein Vertrauen dahingehend gestört wurde. Egal ob von Banken, Zentralbanken, Regierungen, einzelne Identitäten. Ich weiß halt, dass jeder korrumpierbar ist. Und wenn es in letzter Instanz eine Hypnose ist, aber jeder ist der Fehler irgendwann. Und das ist ja irgendwie auch der Grundgedanke gewesen von mir, von Bitcoin. Und jetzt haben wir noch gesprochen, guck mal, das Thema, was wir gerade besprechen, wie tief wir uns damit beschäftigen, wie viel Zeit wir aufwenden, um überhaupt in diese Erkenntnissphäre zu kommen. Und abgesehen davon, dass das auch noch falsch sein kann, was wir jetzt gerade sagen, ne? Also der Fehler wohnt uns ja auch schon wieder inne und unserem Verständnis. Ist auch wieder so ein Vertrauensthema. Wir hören uns andere Leute an, was die über Bitcoin sagen. Wir vertrauen denen irgendwann. Also Gigi hat bei mir einen höheren Vertrauenslevel als, weiß ich nicht, irgendein Shitcoiner XY. Aber warum ist das so? Weil sich es natürlich bisher so ausgespielt hat, weil viele Dinge, die er in der Vergangenheit gesagt hat, in der Zukunft auch eingetroffen sind. Und so baut sich ein Vertrauenskonstrukt auf. Aber das ist eine Frage an dich. Können wir eine Gesellschaft oder ja, eine Gesellschaft mit einem Geldsystem ohne Vertrauen tatsächlich aufbauen? Ich glaube nämlich nicht.
Genau, und das passt auch zu dieser Aussage des sozialen Konsens. Also, wir haben dann sozusagen die intellektuelle Bitcoin-Elite, die sich mit diesen komplexen Fragen auseinandersetzt. Und auf deren Expertise ist man angewiesen, auch bei diesem Prozess des Erkundens von vielleicht Code-Aktualisierung. Also, wie werden so zum Beispiel auch BIPs gemacht und so weiter. Und da ist man da quasi auf die begründeten Aussagen von den in Anführungszeichen Experten angewiesen. Und das muss auch nicht schlecht sein. Also es ist ja vielleicht immer noch eine nette Verbesserung zu dem, was wir vorher hatten. Aber es ist eben doch nicht vollkommen Don't Trust Verify, weil wenn jeder sozusagen Cyberpunk wäre und all das wüsste, dann könnten wir uns nicht auf die Dinge spezialisieren, die wir eigentlich tun wollen. Also eine arbeitsteilige Gesellschaft ermöglichen. Und genau das ist ja das Ziel von einem funktionsfähigen Geldsystem, der jeder einfach seinen Geschicken nachgeht und nicht jeder Finanzexperte sein muss oder nicht jeder Informatikexperte sein muss. Und insofern ist man schon auf ein gewisses Vertrauen angewiesen. Man könnte vielleicht in den Raum stellen, dass sozusagen der konservative Entwurf von Bitcoin einen insofern schützt, dass in der Anfangsphase die Regeln schon zu Großteilen festgelegt wurden und eine potenzielle Veränderung eben extrem hohe Hürden hat und nicht so einfach erfolgen kann. Und das schützt sozusagen den Unwissenden, der sich auf den Common Ground bewegt, dass wenigstens die harten Regeln von Bitcoin weiterhin bestehen bleiben und auch nicht mehr verändert werden können. Aber dann wird eben relevant, inwiefern sind sozusagen die Feinheiten, die noch veränderbar sind, relevant für die ökonomischen Regeln in Zukunft? Und inwiefern kann der Einzelne, der eben nicht aufgeklärt ist und sich eben nicht in der tiefgreifenden Art und Weise mit dieser Komplexität auseinandersetzt, wie kann er darauf einwirken, dass die Veränderungen vielleicht so gemacht werden, wie er sich das auch wünscht? Ja, genau. Aber abgesehen davon denke ich, ja.
Ja, ich hänge nämlich immer wieder, das habe ich dir die letzten Mal auch schon gesagt, ich bin immer wieder bei diesem Vertrauensthema gedanklich. Und das Nicht-Vertrauen in der Zukunft, das wird man sich leisten können müssen. Also, das bedeutet für mich irgendwie so, du startest im Layer 3 oder 4 und vertraust Person, baust dann vielleicht einen größeren Stack auf, wie auch immer das aussieht, jetzt mal ganz weit gedacht, und bist produktiv. Machst etwas, was die anderen Menschen wollen, wo sie auch freiwillig bereit sind, dir, sag ich mal, Satoshis zu überweisen. Und umso mehr, sag ich mal, Satoshis du bekommst, umso mehr Verantwortung bekommst du. Das bedeutet, wenn dir die Gesellschaft mehr Verantwortung zuspricht, dann musst du diese Verantwortung wieder umsetzen und musst auf dem Layer weiter nach unten wandern. Also musst dann meinetwegen direkt dann auf Lightning gehen, ne? Bis du dann da wieder ein gewisses Stack erreicht hast und dann sagst du dir, okay, pass auf, ich bin jetzt so ein wichtiger Player in der Welt geworden. Ich habe so viel Vertrauen von den Menschen, ich muss allen anderen misstrauen. Und das muss dann auf dem Mainlayer passieren. Und da werden sich dann quasi in der Zukunft, also so anders kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, so wird eine Zukunft aussehen. Und da wird es dann ganz viele Große geben, wer auch immer das ist, deren Vertrauen der Menschen innewohnt durch den Stack, den sie verdient haben. Und die werden im Marktumfeld sich ausspielen müssen gegen andere und werden auch häufig Transaktionen machen müssen, um zu beweisen, dass sie wirklich die Satoshis haben, weil das ist der einzige Weg, wie man beweisen kann, dass man sie tatsächlich noch hat, indem man sie wirklich transferiert. Dass es da irgendwie so einen Mechanismus gibt. Und das wird aber wiederum dazu führen, dass das System sich über das Misstrauen der Menschen am Leben erhält.
Also ich weiß nicht, ob ich dem letzten Punkt zustimmen würde, aber bis dahin finde ich es eine sehr interessante Ausführung. Also du sagst sozusagen, Checks und Balances mäßig wird sozusagen der Wunsch der Individuen dadurch kenntlich, dass sie mit ihrer ökonomischen Abstimmung, jene, die sozusagen meritokratisch sich die größten Stacker arbeiten, haben dann auch die Möglichkeit, quasi On-Chain-Transaktionen zu machen und diesen Trustlessness-Grad zu erreichen. Und Checks und Balances funktioniert dann insofern, dass wenn sie ihnen das ökonomische Vertrauen entstehen, dadurch, dass sie vielleicht keine Produkte mehr von ihren Unternehmungen kaufen und so weiter, dass dadurch auch deren Möglichkeit entzogen wird, die Trustlessness zu haben auf Bitcoin. Das finde ich ein sehr interessanter Punkt, der sozusagen als Korrektiv funktionieren könnte, um vielleicht auch das Narrativ zu retten. Aber ich weiß nicht, ob zwangsläufig, wenn man sich den Stack erarbeitet hat, daraus auch folgen muss, dass man die Transaktion machen muss. Also kannst du den Punkt nochmal begründen, wie du das meinst?
Na, weil man im Endeffekt ein Stück weit durch die Vertrauensparteien, die einen Satoshis sozusagen gegeben haben, vielleicht sind das also auch eine Art irgendwelche Banken oder sowas, man selbst immer wieder innerhalb der unteren Layer die Satoshis entziehen kann, wenn er nicht oft genug sein Vertrauen beweist im Main Layer. Also es bedeutet, jeder Einzelne hat, muss dann sich gar nicht im Detail auskennen mit dem System, sondern er muss einfach nur seine Satoshis verschieben. Immer wiederkehrend von einem zum anderen. Das ist so, wie es früher vielleicht auch war. Ich höre da irgendwas über eine Bank Y. Ich ziehe sofort auf dem Layer das in die nächste Bank rein. Und die Bank kann sich das Vertrauen nur erarbeiten, indem sie tatsächlich Transaktionen im Main Layer macht. Und dann kannst du sagen, okay, ich gehe wieder zurück sozusagen. Aber ab das so, das ist jetzt, ey, das ist sehr, sehr viel Unfug auch wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Genau, also für diese Möglichkeit sozusagen haben wir eigentlich vorhin schon in den Raum gestellt, dass man, also man müsste ja weiterhin, damit diese Überprüfbarkeit dazu führt, dass Banken keinen Scheiß machen, die Möglichkeit haben, Trustlessness seine Coins abzuziehen. Und das wäre ja schon in Frage gestellt, wenn die Affordability auf der On-Chain nicht mehr gegeben ist, oder? Also damit sozusagen dieses Checks and Balances-System, was du gerade aufgestellt hast, funktioniert, muss ja jeder, ohne auf einen anderen angewiesen zu sein, schnell seine Coins abziehen können von der Bank, die bescheißt.
Aber das geht ja bei Lightning.
Genau, aber Lightnings Peer-to-Peer-Listeners hängt ja auch an der potenziellen Rückabwicklungsfähigkeit auf der On-Chain, oder? Dass man den Kanal schließt,
Ja.
wenn es kritisch wird.
Aber ich sag mal, wenn man jetzt sich dann noch bei Cashew oder bei Fedimint die Mints vorstellt, die dann quasi als Banken agieren, dann hast du ja einmal, sag ich mal, Mints, die über normalen Private Key erstellt werden. Also du hast du keinen Multisig oder sowas. Und dann hast du einmal den Multisig-Faktor und damit das in Zukunft auch gut funktioniert, wird man natürlich wollen, dass das ganz schnell hin und her geschickt wird. So, und dann springst du halt von Mint zu Mint, sage ich mal. Und wenn ab dem Moment, wo das eine nicht funktioniert, dann bricht das Vertrauenssystem der Mint ja sofort zusammen. Also dann funktioniert es ja nicht mehr. Und aber irgendeine Mint wird natürlich noch überleben, weil sie die Liquidität hat. So, weißt du? Und da werden halt viele Leute gerugpult und die besten und vertrauenswürdigsten Player setzen sich halt irgendwie durch, aber was natürlich auch immer wieder zu Vertrauenskrisen führt irgendwie, ne? Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht, also vorher vielleicht schon nochmal gefixt wird, indem man dann, ja, wie dieses Teilen der UTXO auf dem Main Layer irgendwie noch hat, ne? Also, dass du trotzdem irgendwie noch was in der Hand hast auf Main Layer und du vielleicht mit einer Stimmgewalt von 100 Leuten irgendwas machen kannst. Das weiß ich alles nicht, keine Ahnung. Aber es geht ja in letzter Instanz immer wieder ums Vertrauen, aber wir werden nicht zu 100% der Menschen, also es wird ja nicht möglich sein, jeden auf dem Main Layer zu kriegen. Und dementsprechend müssen wir ja irgendwie so ein System haben.
Ja.
Und ich glaube, es geht halt, weißt du, guck mal, geschichtlich ist es doch so gelaufen. Bis 1971 war doch im Endeffekt erstmal alles an sich okay. Das Problem war doch, also jetzt mal in der Theorie, ja, du hattest Gold gebunden an Dollar und du hattest irgendwie das System, was funktioniert hat. Aber natürlich in den 60er Jahren und so haben die Amerikaner ja schon massiv angefangen, auch das zu entwerten. So. Und 1969, glaube ich, war die erste Überprüfung von Frankreich. Frankreich ist nach New York gefahren und hat gesagt, so, ich glaube nicht mehr das, was ihr sagt. So, und das ist ja aber alles physisch abgelaufen.
Ja.
Und da wurde Vertragsbruch begangen. Der Vertragsbruch in Bitcoin ist aber an sich nicht möglich, weil ich über das Internet, über Tor, über alle möglichen Sachen, kann ich einfach nachprüfen und schauen, ob tatsächlich die Bestände da sind. Und sagen wir mal, wenn wir jetzt ins Lightning-Netzwerk gehen, auch da kannst du eine gewisse Zeit lügen, aber lange nicht so lang, also bei weitem nicht so lang wie in einem globalisierten, an Dollar hängenden Goldstandard sozusagen. Die hatten ja die Möglichkeit, das über Jahre zu ziehen, diese Lüge. Die ist ja 71 nur aufgeflogen und war so massiv dann aufgebrochen, dass so immer mehr Misstrauen in der Welt entstanden ist, dass sie dann gesagt haben, ja, Das ist so und wir machen das jetzt mal kurzzeitig anders. Und dann hat es irgendwie weiter funktioniert, weil die Welt machtlos war. Sie hatte keine Chance. Sie hat zu viel Macht einer zentralen Partei in die Hand gegeben. Aber die Großen wissen das. Und die Goldbugs wissen das auch. Und es gab viele Goldbugs, die dann irgendwann wieder gesagt haben, ja, wir nehmen jetzt einfach Gold, weil ich traue hier dem gesamten System nicht. Nur haben die halt nie eine Lösung gegen diese physischen Probleme gehabt, ne? Und da finde ich, sollten wir auch nochmal drauf kommen. Das größte Problem für mich entsteht ja dann, wenn sehr zentrale große Mints entstehen, weil die natürlich wieder Regularien unterliegen von äußeren Umständen, in denen die leben. Und da kann natürlich mehr und mehr dann auch immer wieder gegen die Privatsphäre vorgegangen werden und sowas. Das finde ich ist halt noch ein Riesenproblem.
Genau, also vielleicht um den anderen Punkt nochmal abzuschließen. Also das war, glaube ich, ein sehr persönliches Plädoyer bezogen auf, also Bitcoin hat sozusagen diese ganzen Probleme und die diskutieren wir ja deswegen und die Lösungen dafür sind vielleicht noch nicht gefunden. Aber trotzdem ist Bitcoin ja immer noch das, also gegeben alle Alternativen, die beste Lösung. Also schnellere Abziehbarkeit durch die nicht physischen Hürden, die damals im Goldsystem bestanden haben, bessere Überprüfbarkeit durch den digitalen Charakter und die Transparenz von Bitcoin. Und deswegen, trotz der ganzen Kritikpunkte, die wir vorbringen, kann man vielleicht persönlich sagen, dass Bitcoin ja trotzdem noch die beste aller Alternativen ist und trotzdem noch, also allein die Dinge, die es schon merkbar kann, für die wir keine Kritikpunkte finden, die sind schon stark genug als Argument, um für Bitcoin zu argumentieren und Bitcoin zu nutzen und den Erfolg von Bitcoin zu begrüßen. Genau, und dann hast du noch angebracht, dass damit diese ja bessere Überprüfbarkeit und die Abziehbarkeit ausgenutzt werden kann, ist dann umso besser, je mehr Alternativen wir haben. Also wenn wir viele Mints haben, wenn wir einen Markt mit vielen Angeboten haben, den wir nutzen können, dann sind diese Probleme, die wir vielleicht anbringen, auch gar nicht so groß, weil wir einfach Alternativen haben, die wir nutzen können. Genau. Und dann hast du noch was gesagt?
Ja, nee, mir fällt jetzt gerade noch was anderes ein. Es ist auch wichtig, aus meiner Perspektive, dass es auf jeden Fall alternative Coins gibt. Und dass das auch immer wieder gestartet wird. Das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber es ist so, weil ja das ist ja dieser freie Markt, wo sich Bitcoin quasi auch immer wieder durchsetzen muss. Und die Fehler werden ja auch erst dann sichtbar, wenn ein anderes Netzwerk auf einmal wieder größer werden sollte. Ne? Nehmen wir mal Monero oder nehmen wir mal was ja noch am ehesten auch noch ein Proof of Work hat, was andere Probleme hat, aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass andere Coins auch da sind, wo die Menschen sagen können, nee, pass mal auf, mir ist es jetzt hier zu blöd mit Bitcoin. Das ist mir jetzt, ich sehe das jetzt nicht mehr so positiv, ich gehe jetzt hier wieder raus. Ich probiere jetzt was anderes, weil so entsteht quasi schon mal auch das Misstrauen gegen das System an sich und daran wächst Bitcoin ja. Weil wenn immer mehr Misstrauen, dann sinkt ja dann auch der Preis und dann werden sich die Leute umgucken und dann wird das Netzwerk Bitcoin zum Handeln gezwungen. Es muss besser werden.
Genau, also ich stimme dir 100% zu auf theoretischer Ebene, frage mich aber, ob es in praktischer Ebene so funktionieren wird. Also ich stimme dir 100% zu. Wir können sozusagen die Überlegenheit, ob es eine Theorie ist oder ob es ein Coin ist oder also in unserem Fall eine Geldtheorie und ein Geld, die Überlegenheit dieser Geldtheorie und dieses Geldes können wir nur behaupten, wenn wir zulassen, dass andere Dinge, die anders laufen, auch genutzt werden können und sich in der Konkurrenz mit diesen Dingen unser Geld, unsere Geldtheorie durchsetzt und als die bessere herausstellt. Die Frage ist aber, inwiefern sozusagen das gegeben ist bei den extrem starken Netzwerkeffekten von Geld. Also wenn wir sozusagen die Analogie machen zu WhatsApp, damit wir von der Überlegenheit von WhatsApp weiter überzeugt sein können, müssen wir andere Nachrichten-Transmissionsnetzwerke zulassen. Aber wenn irgendwann alle WhatsApp nutzen, ist der Anreiz eben, auf ein besseres System umzusteigen, zunehmend geringer. Und das ist, glaube ich, bei Geld auch der Fall. Wenn alle schon Bitcoin nutzen, dann ist sozusagen sehr stark in Stein gemeißelt, dass Bitcoin weiterhin genutzt wird und die Veränderbarkeit der in Anführungszeichen potenziellen Mängel von Bitcoin damit auch nicht so leicht gegeben, weil die Drohung, auf ein anderes monetäres Netzwerk zu nutzen, nicht so einfach wahrgemacht werden kann, weil zu viel abhängt von Bitcoin als dem Hauptnetzwerk. Aber prinzipiell stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Man kann auch einfach an neuen Ideen vielleicht sehen, was besser gemacht werden könnte. und versuchen das zu implementieren. Genau, und also rein auf theoretischer Ebene ist ein freier Markt für Geld sowieso das, was das beste Geld funktionalistisch hervorbringt. Aber ja, insofern vielleicht eine Kritik daran.
Nee, nee, das verstehe ich. Ja, finde ich, ist auch auf eine Art richtig, weil wir sagen ja, oder es wird ja auch sehr häufig behauptet, es gibt nur einen, der sich durchsetzt. Also, wenn der Standard dann erstmal da ist, ähnlich wie jetzt beim Fiat-Standard, dann zahlt halt niemand mehr mit Gold, sondern dann ist halt Dollar das liquideste Mittel gewesen. Und dieser Netzwerkeffekt hat ja bei Dollar quasi auch eingesetzt, dass 60, 70% der Weltwaren trotzdem in Dollar gehandelt wurde, obwohl die Leute wussten, dass es vielleicht nicht so gut ist. Aber es hat halt immer noch den größten Nutzen für jeden gebracht, weil man diese Verbindung mit allen Menschen auf der Welt damit hatte quasi. Ja, das stimmt schon. Ja, spannend. Muss ich auch nochmal wirken lassen. Aber dafür soll der Podcast ja auch da sein, ne? Dass die Leute drüber nachdenken und immer mal wieder die gegebenen Dinge hinterfragen. Du, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Zeit ins Land gebracht. Hast du noch mal irgendwie so zum Abschluss ein paar Takes, ein paar Ideen, die dir so durch den Kopf gegangen sind?
Nochmal zu der Thematik oder?
Nur mal so einen runden Abschluss vielleicht. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen zusammengefasst, aber eventuell für, weißt du, was ja auch interessant ist, ein Philosoph denkt ja irgendwie ganz viel über die Dinge nach und dann geht's runter, die Ökonomen denken sehr viel über die wirtschaftliche Zusammenhänge zusammen. Jeder hat ja Ideen. Und jede Idee kann ja auch für einen Entwickler zu neuen Impressionen führen. Nicht, dass das bei uns der Fall wäre, aber wir müssen die Dinge auch rauspulvern, die wir im Kopf haben. Vielleicht inspirieren wir Leute. Hast du was Inspirierendes für die Leute?
Also ich würde es vielleicht einfach noch einmal dieses Plädoyer, was wir auch schon gemacht haben, betonen. Also erstens sozusagen die Überlegenheit unserer Ideen hängt daran, dass wir sie mit rationalen Argumenten verargumentieren können. Deswegen ist sozusagen die Diskussion über Dinge niemals schlecht, auch wenn sozusagen vermeintliche Fad-Themen nochmal in den Raum gestellt werden und wir es vielleicht schon leid sind, darüber zu diskutieren. Damit wir weiterhin behaupten können, dass wir die richtigen Ideen verfechten, müssen wir uns auch immer wieder dieser Diskussion stellen. Insofern ist es nur bewundernswert, wenn Leute auch die schon tausendmal durchgekauten Dinge nochmal wieder durchdiskutieren. Weil das ist nämlich das, was uns befähigt, rein gewissens sagen zu können, wir haben Recht. Und insoweit wir das nicht mehr können, haben wir auch nicht mehr Recht. Also insofern ja, kann man die Folge und das überlegene Narrative vielleicht zum Anlass nehmen, um sich erstens selbst nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, inwieweit es weiterhin gegeben ist. Und um, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, den Diskurs mit anderen zu suchen, vielleicht auch außerhalb des Bitcoin Space. Nur so können wir auch die Argumente schärfen, die wir als richtig glauben. Und genau, und dann noch das Plädoyer, was wir auch schon gesagt haben. Also trotz all dieser Kritikpunkte muss man sich immer fragen, ist Bitcoin weiterhin die beste Möglichkeit, die Probleme zu lösen, gegeben alle Alternativen? Und falls das der Fall ist, dann tut man mit dem Hinterfragen von den Narrativen, die wir ja in den Raum stellen, Bitcoin als Ganzes auch kein Abbruch, sondern ja, es ist die beste Methode, weiterzukommen, es weiterzuentwickeln. Und das kann man sich, glaube ich, gut zu Herzen nehmen.
Ja, ich stimme dir zu 100% zu. Ich mag es immer, wie du die Worte findest. Weil ich behaupte dann einfach, ja, die Gedanken hatte ich auch schon. Und Rudi, du kannst einfach super ausdrücken. Das ist super einfach so. Genau. Ja, nee, Rudi, ich kann dir nur zustimmen. Wie gesagt, ich begebe mich persönlich, dass ihr das auch mal hört. Ich begebe mich jetzt mal wieder raus aus meinem Maxi-Haus, jetzt ist Bullenmarkt, jetzt schreien alle nach Bitcoin. Ich werde mir nochmal die Block Size Wars angucken, weil, ja, ich will mir auch die Vergangenheit angucken. Ja, irgendwie will ich mir alles nochmal angucken, auch wenn ich das schon sehr, sehr häufig gemacht habe. Aber ich bin im Geist jetzt, glaube ich, ein bisschen offener für kritische Themen. Und das ist auch immer so eine Zeitfrage. Ne? Manchmal ist man bereit, manchmal nicht, manchmal hat man andere Themen. Bei mir ist es aktuell soweit und das ist auch. Dann sollte man dieser inneren Motivation nachgehen, ja.
Und man könnte auch sagen, dass sozusagen im Bärenmarkt die Notwendigkeit von harten Maxis, die kompromisslos die Dinge, die schon errungen sind, ja, verteidigen, dass sie da viel größer ist im Bärenmarkt. Und von daher macht es auch das, was du gerade gesagt hast, aus dieser Perspektive heraus Sinn. Genau, das finde ich, glaube ich, eine gute Einstellung, dass jetzt, wo wir zu gewinnen scheinen und wo auch der Mainstream quasi Bitcoin zuströmt und das erkennt, was wir schon zu erkennen geglaubt haben, dass wir da vielleicht nochmal an den Grundfesten rütteln, argumentativ, und genau das mal auf die Probe stellen. Ja.
Rudi, ich danke dir recht herzlich. Nochmal der Hinweis an unser Value for Value. Es läuft wirklich, ich finde das sensationell. Das ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Wir kriegen Feedback, wir kriegen ein paar Sats, wir können die Kosten decken. Dieser Podcast wird natürlich wieder geteilt. Rudi kriegt 50% und meine Wenigkeit bekommt 50%, weil ich muss das jetzt alles auch noch schneiden. Das muss ich sonst nie. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du so kurzfristig Zeit für mich hattest hier. Liebe Grüße auch an Markus. Ich hoffe, du hast nicht abgeschalten, sondern hast dir das alles angehört. Und ja, ich freue mich auf dich nächste Woche auch wieder. Ja, gebt uns ein Feedback, sprecht mit uns. Ihr seht, es kann nur zu immer mehr Ideen und immer mehr Diskussionen führen. Rudi, wie immer, der Gast hat bei uns die Abschlussworte. Ich wünsche allen eine schöne Woche und freue mich auf nächste Woche und bis bald. Macht's gut, Rudi. It's your turn.
Genau, ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich kann mich auch nur noch bedanken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, sucht die Diskussion mit uns. Das ist das, was am meisten Spaß bereitet. Und dann sage ich Stay humble, stack sats und wünsche auch dir und allen anderen eine schöne Woche. Genau, bis dann.
Tschüss.
Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind grad Aktionstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Orange Pilling.
Es ist Plap Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Ort hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder strong. Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomben. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, Orange Pilling.
Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digga, Beat.